12cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.
Servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom 12cast. Ich bin Benny Meyeron und heute sprechen wir über Krise und die Auswirkungen der aktuellen Krise auf VerbraucherInnen und Unternehmen. Und dafür habe ich zwei sehr unterhaltsame Frauen eingeladen. Zum einen Hannah Kehl. Hannah ist Insights Director bei der GfK und entsprechend absolute Expertin für strategische Insights rund um den Shopper und sein Einkaufsverhalten. Und zum anderen begrüße ich Julia Zimmermann. Julia ist General Manager bei der Serviceplan Consulting Group. Und Julia beleuchtet als ausgewiesene Agentur- und Brand-Expertin den strategischen Wandel, dem Unternehmen nun ausgesetzt sind. Also, was ist die Klumpenkrise und warum ist es jetzt noch viel wichtiger, seine Kundinnen zu kennen? Und warum wir ständig über Butter sprechen? Das und noch vieles mehr hört ihr jetzt. Let's go! Hallo Hannah, hallo Julia. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und in der mittlerweile vierten Folge vom 12cast am Start seid.
Lieben Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und dass ich heute dabei sein darf.
Sehr gern.
Und ich freue mich natürlich auch, hier zu sein im Münchner Office und dich mal wieder live zu sehen.
Danke, liebe Julia. Das ist sehr nett. Und das Coole ist, ihr feiert heute sozusagen Premiere mit mir. Premiere deshalb, es ist zwar schon die vierte Folge, aber das ist das allererste Mal, dass mir meine beiden Gäste live gegenüber sitzen. Das finde ich sehr schön. Also vielen Dank, dass ihr die Anreise auch für euch genommen habt, denn ihr seid ja beide auch nicht in München stationiert. Deswegen nochmal ein großes Dankeschön an der Stelle. Wenn wir über das Thema sprechen, ich muss gestehen, ich habe lange überlegt, wie ich in meinem kurzen Intro charmant auf das Thema hinleite. Aber ich muss euch dazu sagen, es ist bzw. es wird mir nicht gelingen. Denn heute sprechen wir über Krise bzw. über Krisen. Covid, Krieg, Klimawandel, Energiekrise und Inflation. Ich würde mal tippen, dass in jeder Tagesschau mindestens 4 dieser 5 Begriffe in irgendeiner Form vorkommen. Ihr habt in einem Vorgespräch mit mir gesagt, dass sich die Gesellschaft aktuell in so einem gewissen Status der Verletzlichkeit befindet. Persönlicher Lebensstil und Konsum werden in jedem Bereich hinterfragt. Also, was brauche ich wirklich? Was ist mir wichtig? Und wofür bin ich bereit, mehr zu zahlen? Und genau diese Themen, diese Auswirkungen, das beschäftigt natürlich auch Unternehmen und ihre Kommunikation dazu. Hannah, lass uns doch mal direkt reinstarten. Du bist absolute Expertin, wenn es um Verbraucher- und Konsumthemen geht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Kannst du uns ein aktuelles Stimmungsbarometer geben? Also was treibt Konsumenten gerade um und wie ist so die Gefühlslage?
Ja, um die aktuelle Stimmung am besten einschätzen zu können, eignet sich immer der Konsumklimaindex, also der Konsumklimaindex, der uns ein Gefühl dafür gibt, wie die Haushalte gerade mit ihren privaten Ausgaben umgehen. Und diesen Konsumklimaindex, den tracken wir nun seit 1991 und wir haben jetzt im September den tiefsten Wert erreicht. Das heißt, Deutschland bzw. die deutschen Haushalte sind sehr zurückhaltend, was ihre privaten Ausgaben angeht, was ihre Anschaffungsneigung und ihre Sparneigung angeht.
Gibt es da dann Perspektiven? Wird es immer weiter runtergehen oder hört der Index irgendwann mal auf?
Ja, um ehrlich zu sein, haben wir schon in 2020 uns gedacht mit dem Ausbruch von Corona, dass wir jetzt wahrscheinlich das historischste Tief mal erreicht haben. Aber Julia, du hast, ich finde, ein wunderschönes Wort kreiert mit Klumpenkrise. Und wir hätten nicht gedacht, dass das mal kommen wird. Und in 2022, in dem wir eben nicht nur über Corona sprechen, nicht nur über Klimakrise sprechen und neben Inflation auch einen Krieg in Europa haben. Und deswegen ist es schwierig, gerade abzuschätzen, ob das wirklich schon der tiefste Punkt ist, den wir aktuell erreicht haben.
Julia, was meinst du mit Klumpenkrise?
Also es ist das Zusammentreffen von mehreren Krisen oder Veränderungen in der Gesellschaft. Also wenn man sich das mal jetzt noch ein bisschen weiter zurück anschaut und nicht nur bei Covid anfängt, sondern letztendlich 2010 oder 2008 die Bankenkrise. Das ganze Finanzsystem hat sich auch umgestellt tatsächlich. Es gab kein Vertrauen mehr in Banken. Dann war ja auch das Thema Investitionen. Wo kann ich mein Geld anlegen? Sparen, ein großes Thema für die Konsumenten. Das hat sich seitdem auch nicht wirklich wieder erholt. Ihr alle wisst es ja selber. Tagesgeldkonten bringen keinen Umsatz mehr. Also wo investiert man eigentlich? Wo kann ich Sachen zurücklegen? Dann kam Covid. Die Klimakrise parallel, irgendwie diese Awareness mit Fridays for Future. Parallel dazu aber auch ein Wertewandel in der Gesellschaft. Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, auch durch Fridays for Future ein bisschen nach vorne gehoben. Und dann jetzt eben den Ukraine-Krieg und letztendlich die Energiepreise, die wahnsinnig dazu da beitragen, dass jeder Einzelne von uns, jeder Konsument, gerade vor einer Drohkulisse steht und keiner weiß, wie wird sich nächste Woche eigentlich meine Realität darstellen.
Könnt ihr einschätzen, wovor die Deutschen am meisten Angst haben? Weil ich glaube, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen ranken darf, das Thema Klimakrise schieben wir sehr gerne so nach hinten raus. Sondern wir nehmen eigentlich immer nur das wahr, was kommt so in den nächsten 2 Wochen. Und da ist gerade das Thema Energiekrise, wird's kalt im Winter und kriegen wir vielleicht im Winter nochmal eine nächste Covid-Welle. Ist das so die Reihenfolge, wie die Deutschen dann auch ticken?
Ja, es gibt mit Sicherheit eine bestimmte Reihenfolge, wo wir in Deutschland gerade unseren Schwerpunkt haben. Aber letztendlich sehen wir aus Endverbrauchersicht, dass doch die Angst vor der Zukunft ganz individuell gestaltbar ist. Also da gibt es die einen Haushalte, die wirklich auch vor der eigenen finanziellen Lage Angst haben, die Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Auf der anderen Seite haben wir Haushalte, die sich nicht nur mit dem Individuum auseinandersetzen, sondern die sich auf sozioökologischer Sicht auseinandersetzen und die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Also es ist sehr individuell gestaltet.
Mhm. Mal eine persönliche Frage. Wovor habt ihr Angst, beziehungsweise was beschäftigt euch am meisten, Julia?
Dazu muss man jetzt sagen, ich bin Mutter, ich bin Arbeitnehmerin, verdiene auch wahrscheinlich nicht am unteren Ende der Gehaltsklassen. Also mir geht's eigentlich gut, uns geht's gut, auch mit unserem Sohn. Was mich beschäftigt, ist tatsächlich eher, wie werden die Menschen jetzt damit umgehen als Gesellschaft mit dem Thema Nachhaltigkeit? Wird sich Nachhaltigkeit weiter durchsetzen oder werden vermehrt auch Menschen sagen, okay, ich kann mir das nicht mehr leisten, deshalb gehe ich vielleicht eher auch auf Dinge zu oder kaufe mir Dinge, die vielleicht gar nicht mehr so einen guten Footprint haben, sozusagen. Also es ist für mich eher das Gefühl von, okay, was wird sich jetzt verändern? Denn auch ich spüre, wenn ich Butter kaufen gehe, warum ist diese Butter auf einmal 200% teurer? Ich verstehe es nicht. Und ich merke es tagtäglich bei mir, dass ich hinterfrage, okay, und das wird Hannah bestimmt gleich auch noch bestätigen, was ist mir wirklich wert, wo ich Geld für ausgebe, auch wenn ich jetzt nicht in der finanziellen Notlage bin?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, mit was ist es mir wert, das wird sich immer mehr zuspitzen. Denn wir sehen, wir haben den Begriff des Bastelkonsumenten, was verstehen wir darunter, dass das immer ein Paradox ist im Warenkorb. Wir finden zum Beispiel konveniente und wir finden frische Produkte. Wir finden günstige und wir finden teure Produkte beispielsweise. Und wir finden Bio-Non-Bio-Produkte im Einkaufskorb. Und das wird sich immer mehr zuspitzen. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, dieses Was ist es mir wert, wird sich in Zukunft noch mehr herauskristallisieren.
Also ich kann aus meiner Perspektive sagen, ich habe gestern, die Temperaturen sind kälter, ich habe gestern zum ersten Mal abends dann die Heizung bei mir im Wohnzimmer angemacht. Ja, oh mein Gott. Und es hat mich wirklich beschäftigt, ja. Also ich hatte, ein schlechtes Gewissen ist falsch, aber es hat sich irgendwie falsch angefühlt, ja. Also weil ich habe dann so die Gedanken gehabt, okay, wenn ich da jetzt das aufdrehe, unterstütze ich dann damit direkt den Angriffskrieg durch Russland. Solche Themen, das hat mich beschäftigt und ich bin dann ins Bett gegangen und habe die Heizung dann wieder runtergedreht und war dann irgendwie froh drum. Geht das allen anderen auch so?
Ja, ich glaube, das Thema Sparen ist etwas, womit wir uns jetzt seit vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder beschäftigen werden müssen, was in eigentlich allen Schichten wieder präsenter wird. Also auch, weil du sagtest es gerade, Hannah, weil einige wirklich um ihren Job fürchten. Es wird aber andere geben, bei denen ist es eher so eine Art Wettbewerb. Wer kann am meisten verzichten? Das werden wir auch sehen. Ich glaube aber insgesamt, dass eine Entscheidung, drehe ich jetzt die Heizung rauf oder runter, viel bewusster ist. Mein Mann zum Beispiel, der sagt, okay, Julia, wir müssen jetzt hier nicht sparen, aber wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Das werden wir auch haben.
Gutes Thema. Wo verzichtest du, Hannah? Oder wo sparst du vielleicht auch?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich so direkt spare, aber ich treffe Entscheidungen bewusster. Also ich glaube, es ist so dieses, brauche ich das jetzt wirklich? Oder ja, was soll jetzt direkt sparen?
Ja, also die du bewusste denkst einen Tag treffen. Länger nach, bevor genau. du es dann doch kaufst.
Ja, letztendlich ist es so noch aktuell Status quo. Aber ganz ehrlich, weil ich aktuell noch in der glücklichen Situation bin, dass ich mir jetzt noch nicht Gedanken machen muss, weil die Rechnungen kommen ja erst noch. Das heißt, ich bin eher noch blauäugig unterwegs.
Und das ist auch tatsächlich das, was man gerade noch feststellt. Viele fliegen jetzt noch in Urlaub und geben Geld aus, wissen dann aber, okay, das dicke Ende kommt noch. Und zwar im nächsten Jahr, wenn die Rechnungen von den Energieunternehmen kommen werden. Das ist schon eine paradoxe Situation. Und ich denke aber spätestens, wenn es jetzt dauerhaft kühler geworden ist, und ich meine, jetzt haben wir hier in München gerade heute 10 Grad oder so, aber wenn es dauerhaft kühler wird und die Heizung ein großes Thema werden wird, dauerhaft, dann werden sich schon Leute auch fragen, okay, muss ich mich noch weiter einschränken? Will ich das? Ist es für mich eine Vorbildfunktion, die ich hier leisten möchte? Oder muss ich das vielleicht?
Das ist aber voll der gute Punkt, den du gerade ansprichst, nämlich mit dem Nachleben, das wir auch aktuell bei uns in den Haushalten sehen. Nämlich, und das ist ja das, was vorangegangen ist, nämlich Covid-19 und Lockdown. Und wir sehen genau das andere jetzt, Nachleben, worauf wir lange verzichten mussten. Das heißt, wir sehen es auf Veranstaltungen, wir sehen es an Konzerten beispielsweise, wir sehen es wieder am Out-of-Home-Konsum. Das heißt, es finden schon individuelle Gönnmomente statt. Es findet auch wieder ein Hedonismus statt, weil wir einfach 2 Jahre lang darauf verzichten mussten. Und das kommt natürlich hinzu. Und auf der anderen Seite auch wie eine Art Miteinanderleben. Ich meine, wir haben trotzdem eine Kriegssituation in Europa. Und irgendwie geht ja alles auch noch schlimmer. Also das ist, glaube ich, auch so diese bewusste Entscheidung, dass es prinzipiell das Ende ja auch ein Stück weit ungewiss ist.
Meint ihr, wenn wir jetzt mal 50 Jahre vorausschauen, dass genau dieses Jahrzehnt so ein bisschen als das Jahrzehnt des Verzichts bezeichnet wird?
Das wäre wünschenswert, um ehrlich zu sein.
Mhm. Weil?
Weil, ich glaube, ich brauche jetzt hier nicht die große Keule auspacken, das Klima retten, mhm. die Umwelt retten. Aber es ist klar, dass wir so nicht weitermachen können. Es geht darum, Ressourcen zu schonen, also Recycling, Upcycling. Es geht darum, tatsächlich den Konsum und das ganze Leben zu überdenken. Wie können wir für unsere Kinder, und ich meine, ich bin jetzt Mutter, aber insgesamt für unsere Nachkommen die Erde schützen, soweit es geht. Das wäre schön, aber ich weiß nicht, ob es kommen wird.
Ich habe mir keine Gedanken gemacht, wie ich die Frage beantworten würde, glücklicherweise. Aber ich würde sie genauso beantworten wie du, wenn ich das jetzt mal so, so unterschreiben darf. Aber wir haben jetzt die Konsumenten betrachtet. Lass uns mal auf die andere Seite, auf die Unternehmen gehen. Also Julia, was denkst du, wie gehen Unternehmen, also die Konsumgüter dann an den Mann bringen mit der Situation und den rasanten Entwicklungen um?
Wir haben für einen Kunden gerade aktuell eine Studie durchführen lassen. Da ging es um kleine und mittelständische Unternehmen und haben herausgefunden, dass sie genau dasselbe umtreibt wie auch letztendlich den Endkunden oder die Bevölkerung als solches. Nämlich wichtigstes Thema, die größte Herausforderung ist die Unplanbarkeit der Zukunft. Was wir hier sehen bei auch größeren Konzernen, für die wir arbeiten, ist es so, dass Investitionen aufgeschoben werden. Es werden Marketingbudgets gestrichen. Und im Konsumgüterbereich, Thema FMCG, das, was wir alle dann, die Butter da draußen, die Milch oder was auch immer, da sehen wir tatsächlich, dass hier schon überlegt wird, kann ich an den Produkten was ändern? Kann ich an den Preisen was ändern? Wie transparent gehe ich damit um, um meine loyalen Kunden auch nicht zu verschrecken. Das sind so Themen, die wir gerade aktuell, und ich meine, ich vertrete jetzt ja auch gerade ein bisschen das Consulting, was wir spüren, dass da eben ein Abwarten ist, dass auch Budgets für Kommunikation da draußen nicht einfach so freigegeben werden, sondern dass man das immer vor dem Hintergrund insbesondere der Inflation zu sehen hat.
Aber heißt es nicht, dass man gerade in Krisen noch mehr investieren sollte?
Ja, ich bin vollkommen deiner Meinung, denn in einer Krise wäre es ganz sinnvoll, sich resilienter aufzustellen. Ich glaube, wir sind gerade noch, und es ist jetzt hier Ende September, dass wir noch gar nicht abschätzen können, was wirklich auf uns zukommt. Von daher kann ich diese Zurückhaltung absolut nachvollziehen. Ich glaube aber, dass es jetzt gerade darum geht, und wir werden mit Sicherheit gleich das Thema auch noch besprechen, dass für eine Loyalisierung der Kunden, für einen Wiederverkauf, Wiederkauf, tatsächlich wir die Kommunikation anders aufstellen müssen. Und von daher, ja. es wäre sinnvoll, sich jetzt mit den Themen zu beschäftigen.
Wie siehst du das, Hanna, mit Blick auf Unternehmen?
Kann ich nur absolut unterstützen. Es ist jetzt keine wichtigere Zeit, mit den Kunden ins Gespräch zu gehen als jetzt, denn wir sehen jetzt schon in den Entwicklungen ein Downtrading hin beispielsweise von der Marke zur Handelsmarke, hin von beispielsweise auch einem Einkaufsstättenwechsel, der vollzogen wird, um in irgendeiner Art und Weise Geld zu sparen. Und das meinen wir auch mit Kreativleben. Das heißt, der Mensch wird kreativ, um seine Mindeststandards aus sozial-ökologischer Sicht zu halten, ohne dabei sprunghaft mehr Geld auszugeben. Und wenn ich jetzt als Brand oder als Marke verschlafe, meinen Konsumenten wieder zurückzuholen oder eben an die Marke zu binden, dann habe ich den langfristig an eine andere Brand oder an ein Produkt verloren, was den Standard entspricht, was aber deutlich günstiger auch zur Verfügung steht.
Aber wie wollen denn dann Konsumenten in der aktuellen Lage von Unternehmen angesprochen werden? Wollen die durch krasse Preiskommunikation angesprochen werden oder wollen die durch gute Image-Kommunikation angesprochen werden? Worauf legen Konsumenten Wert und was würdet ihr Unternehmen dann letzten Endes raten?
Der erste Rat, den ich geben würde, ist Know Your Consument. Das ist tatsächlich das grundsätzliche Thema, was man heute immer noch spürt. Und zwar, was meine ich damit? Es geht darum, dass dieses alte Zielgruppenmodell, was vielfach noch genutzt wird, das trägt nicht mehr. Zielgruppen heute oder Konsumenten sind viel differenzierter, haben viel mehr Facetten. Das ist das Thema, was du gerade angesprochen hast, Hanna. Das sind diejenigen, die vielleicht beim Thema Fleisch sagen, entweder verzichte ich ganz oder kaufe Bio. Und dann aber sagen so, okay, bei dem Mineralwasser kaufe ich eher die Eigenmarke oder auch beim Brot kaufe ich eher beim Discounter. Ich glaube, es gibt trotzdem Cluster. Wichtig ist herauszufinden, was ist ihnen wichtig und worauf legen sie Wert. Um deine Frage zu beantworten, was müssen dann Unternehmen eigentlich tun? Neben der Kenntnis zur Target Group, zum Konsumenten, ist es hier ganz wichtig, dann auch herauszuschälen, warum sollte man denn eigentlich dieses Produkt kaufen? Und wir sehen Thema Butter, sorry, ich habe ein Butterproblem, glaube ich. Warum sollte ich die Kerrygold, die Rama, ja okay, das ist Margarine, aber warum sollte ich diese Produkte kaufen, wenn ich doch weiß, bei dem Discounter um die Ecke gibt es das für die Hälfte des Preises. Ist da nicht genau dieselbe Butter drin?
Ja, was machst du? Kaufst du die teurere oder die billigere?
Ich habe gerade gesagt, ich habe Butterproblem, also ich kaufe gerade die günstigere. Aber wenn es Marken im Angebot sind, und das ist tatsächlich das, was gerade viel passiert, also Angebote ohne Ende, also Promotions ohne Ende, auch solche Sachen wie, okay, wir haben jetzt Sonderformen, wie vergrößern einfach mal sozusagen den Inhalt und verkaufen es aber genauso teuer wie vorher. Das sind so Tricks. Aber was wichtig ist, ist tatsächlich, dass man sagt, okay, warum ist diese eine Butter, die Markenbutter, relevanter, sinnvoller als die andere?
Du hast gerade gesagt, dass es für Unternehmen das Wichtigste sei, know your customer.
Yes.
Aber ändert sich der Customer nicht tagtäglich?
Nein.
Warum? Also
ich sag jetzt einfach mal nein.
Ich ändere mein Konsumverhalten, glaube ich, tagtäglich.
Aber deine Werte sind die gleichen.
Ich hoffe es, ja.
Hanna, willst du da was zu sagen?
Ja. Nee, ich glaube vor allem, was heißt ich glaube, es ist einfach so, Know Your Customer ist deshalb so wichtig, weil, wie du gerade angesprochen hast, es ändern sich nicht die Werte und die Einstellungen, aber die Zielgruppe wird immer spitzer. Und sie wird immer ausdifferenzierter und möchte genau diese Werte, für die sie stehen, auch in diesem Produkt, dass es sich dementsprechend auch widerspiegelt.
Und wie können sich jetzt Unternehmen auf die nächsten 6 Monate irgendwie vorbereiten? Ich weiß, das ist eine total gemeine Frage. Man muss jetzt ein bisschen antizipieren, ein bisschen prognostizieren. Mache ich total ungern, weil ich nicht mal weiß, was morgen passiert. Aber was, Julia, du musst Unternehmen ja ein bisschen beraten in der Hinsicht. Was passiert in den nächsten 6 Monaten? Was sagst du denen dann?
Also wenn klar ist, dass sich etwas verändern wird im Produkt, am Pricing oder letztendlich auch an der Listung, zum Beispiel wenn wir jetzt vom Supermarkt oder Discounter sprechen, dann geht es darum zu überlegen, okay, wie transparent gehe ich eigentlich mit dem Thema um? Was kann ich meiner Fanbase, meinen Konsumenten sagen? Das Thema Angebotsstrategie ist natürlich auch ein Thema. Wie stark gehe ich in Promotions rein? Das können wir oftmals auch als Agentur wenig irgendwie beeinflussen. Aber letztendlich, was wir machen können, ist die Kommunikation mit Wertschätzung für den Kunden so anpassen, dass es eine gewisse, ja, ich habe es verstanden, ich finde es nicht toll, aber ich habe es verstanden, dass ihr jetzt die Preise erhöhen müsst, Haltung bekommt.
wenn wir mal von den großen Lebensmittelketten etc. weggehen und mal auf die familiengeführten Bäckereien, Metzgereien gehen, die sich keine großen Image-Kampagnen leisten können, wie sollen die denn, und die auch noch viel teurer dann letzten Endes werden, wie sollen die denn dann ihre Konsumenten ansprechen?
Da möchte ich direkt mal kurz was sagen. Support your local dealer. Das wird wichtiger sein, jetzt noch mehr denn je. Aber Hanna, sag du was dazu, dann kann ich das gleich nochmal ausführen.
Ja, und vor allem, wenn wir über Support Your Local Dealer sprechen, müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Denn wir hatten in 2020 das Jahr des Fachhandels. Das heißt, aufgrund der Premiumisierung, aufgrund des In-Home-Konsums, wir haben es uns zu Hause schnuffelig gemacht, wir haben viel Premium-Produkte eingekauft. Wir sind auch mehr zum Fachhandel, wir sind mehr zum Bäcker von nebenan, mehr zum Metzger von nebenan. Eben Support Your Locals haben wir damals extrem gelebt und jetzt sehen wir in 2022 genau das Gegenteil. Denn der Fachhandel ist deutlich rückläufig. Angefangen von den Bio-Supermärkten hin zum Metzger, hin zum Wochenmarkt, hin zum Bäcker von nebenan beispielsweise. Und das hat mehrere Effekte. Zum einen natürlich rückläufig, weil wir von einem extremen Hoch kommen. Aber auch rückläufig, weil wir einen starken Trend hin zum One-Stop-Shopping sehen. Das heißt One-Stop-Shopping, ich möchte alles Mögliche, was ich in meinem Einkaufskorb haben möchte oder was ich einkaufen möchte, an einem Ort finden. Das heißt, vor allem für Bäcker, vor allem für Metzger, dieses Support Your Locals, es wird immer wichtiger, dass ich nahbar bin. Und zwar nahbar in Form von Metern, in Form von Kilometern. Und es gibt eben die verschiedenen Konzepte, die jetzt extremst wichtig sind, dass ich wie so ein In-Shop habe, im Supermarkt beispielsweise, die es mir dann ermöglichen, auch wieder diese Kundennähe und dieses Ganze auch greifbar zu machen.
Aldi hat da ganz gut, wenn wir jetzt über Bäcker sprechen, eine ganz gute Taktik. Die haben zumindest bei Aldi Süd, ich weiß nicht, wie es bei Aldi Nord ist, lokale Bäcker auch in ihr Sortiment aufgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Abstimmungen da sind. Und das wird auch nicht der einzelne kleine Bäcker sein, aber das finde ich schon einen ganz guten Ansatz zu sagen, wir bieten dir auch Qualität. Aber Support Your Local Dealer, warum? Weil mein Bäcker, der ist doppelt und dreifach wirklich in den Hintern gekniffen. Ich hoffe, das darf ich so sagen.
Darfst du.
Darf ich, okay. Denn zum einen mangelt es ihm, und nicht nur meinem, sondern auch die kleinen Bäcker hier überall, den mangelt es an Nachwuchs, die Bäckerberufe, die Metzgerberufe, viele Berufe deren, die wir jetzt sehen, die in lokalen Fachhandel stattfinden, sind unattraktiv geworden. Das zweite Thema ist die steigenden Energiepreise. Dann bleibt der Ofen halt aus.
Die Headline der Bild, ja.
Korrekt.
Kennen wir alle.
Jawohl. Und zuletzt ist, wie kann er denn die Preissteigerung auch weitergeben? Und das wird schon seit Anfang des Jahres kontinuierlich getan. Die Frage ist aber, wann werden Konsumenten sich viel mehr noch zurückziehen? Also wann ist der Point of No Return, wo man dann sagen muss, okay, dann gehe ich halt nicht mehr zu meinem Bäcker. Das ist traurig, aber wahr, und deshalb nochmal, support your local dealer.
Ja, du, ihr werdet jetzt lachen. Ich kann dazu was sagen, auch zum Thema Nachwuchs. Ich komme aus einer Bäckereis-Familie.
Cool.
Also meine Familie macht es seit 120 Jahren. Aber wie ihr seht, ich sitze heute hier vor einem Podcast-Mikrofon und stand heute Nacht nicht in der Backstube, weil ich mich ganz bewusst für einen anderen Weg entschieden habe. Aber was sage ich meiner Familie jetzt, was auf sie zukommt? Sie können sich ja nicht nur darauf verlassen, support your local dealer, dass diese Durchhalteparolen an den Konsumenten, dass die das doch weiter fördern und die Preissteigerungen immer so hinnehmen. Was soll ich denen dann sagen?
Ja, und ich glaube, ich möchte nur einen Punkt noch ergänzen. Ich möchte quasi einen vierten Punkt aufmachen. Das sind wirklich veränderte Ernährungsgewohnheiten. Denn wenn wir daran denken, dass der Flexitarismusanteil in Deutschland zunimmt, wir hatten die schlechteste Grillsaison dieses Jahr in Deutschland. Es lag mit Sicherheit nicht nur an dem schlechten Wetter, sondern weil sich generell einfach unsere Ernährungsgewohnheiten verändern, weil wir vielleicht doch mal an der ein oder anderen Stelle beispielsweise Fleisch weglassen. Oder zum Beispiel auch das klassisch deutsche Abendbrot, wenn wir es ja so sehen, wo wir vielleicht den Bäcker dann mal von nebenan brauchen, fällt auch weg, weil wir in der Globalisierung leben, weil wir in der Diversität leben, wo vielleicht auch andere Kulturen oder andere Esskulturen bei uns Einzug finden. Und das ist auch noch ein Aspekt, der in diesem ganzen Konglomerat an Klumpenkrise auch noch hinzukommt einfach, was um uns rum auch passiert und was in den Generationen auch passiert an den Ernährungsgewohnheiten, die sich verändern.
Mhm. Zurück zu deiner Frage, Benni. Ich weiß nicht, was du deinen Eltern sagen kannst oder deiner Familie. Das ist wirklich schwierig. Und ich sehe das bei meinem Bäcker, der auch versucht, zumindest das Nachwuchsproblem jetzt auch durch attraktivere Arbeitszeiten zu lösen. Und er sagt dann halt, okay, wir produzieren die Brötchen nicht um 5 Uhr morgens, sondern die sind dann erst um 12 Uhr da oder um 10. Für das Thema Preissteigerung ist noch keine Lösung gefunden und das ist auch sehr schwierig. Wie willst du das anders kommunizieren? Es gibt schon Founding-Plattformen, auch für Bäcker und Metzgereien, GoFoundMe irgendwie, dass ich die nächste Krise überstehen kann oder diese harte Zeit. Aber das wird uns insgesamt nochmal beschäftigen. Von daher, sorry, ich habe keine direkte Antwort. Es tut mir leid.
Das ist auch okay, aber wir können ja mal nochmal über eine andere Kommunikationsmaßnahme jetzt beispielsweise sprechen. Das betrifft ja auch große Lebensmittelhändler. Wo kommunizieren die jetzt am besten? Also durch veränderten Konsum, veränderte Verhaltensweisen ändern sich ja sicher auch die Kommunikationsmaßnahmen letzten Endes. Also wenn ich mal ganz das plakative Beispiel Out of Home in Innenstädten nehmen kann. Also ich denke mir beispielsweise, das nimmt total ab. Innenstädte sind nicht mehr so hoch frequentiert, weil die Leute von zu Hause online shoppen. Die gehen nicht mehr häufig in Geschäfte. Im Winter glaube ich schon mal gar nicht. Oder ihr beweist mir das Gegenteil oder sagt mir das Gegenteil. Lohnt sich das überhaupt noch irgendwie großflächige Plakate zu buchen mit deinen Kampagnen?
Das ist eine interessante Frage. Und wenn du mich jetzt so spontan fragst, würde ich sagen, ja, es macht Sinn. Es macht keinen Sinn, Angebote zu kommunizieren. Aber es macht absolut Sinn, dich für in 2 Monaten, in 3 Monaten, 4 Monaten, 5 Monaten, wenn klarer ist, wo wir hingehen werden, was tatsächlich die neue Realität sein wird, da klar zu kommunizieren, was sind meine Vorteile, was sind meine Value Addeds, was biete ich dir, welche emotionalen Benefits. Ich komme zurück zu meiner Butter. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass meine Butter großflächig die Innenstadt von Köln oder München plakatiert. Ich würde aber schon davon ausgehen, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn meine Butter, die ich sonst immer kaufe, mehr sagt, als ist aus Weidemilch. Was habe ich davon? Vielleicht kaufe ich da ein Stück Naturschutz.
Werte,
ja genau. Ist es Naturschutz? Ist es etwas, ein Purpose? Und ich glaube, das wäre ganz sinnvoll, um langfristig sich resilienter aufzustellen.
Und eigentlich perfekt dazu ist, wo wir wieder am Anfang waren, Know Your Target. Wenn ich einfach ein Produkt habe, was urban einfach mehr gekauft wird beispielsweise oder wo ich ein Produkt habe, wo ich eine Zielgruppe erreichen will, die viel unterwegs ist, dann bietet sich doch Out of Home nochmal deutlich besser an als jetzt beispielsweise TV.
Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen einfach übersetzen darf, ist ja dann eigentlich das Thema Haltungskommunikation vielleicht ja was Wichtiges, weil da erreichst du ja die Menschen beziehungsweise die Werte der Menschen, so ein bisschen so diesen emotionalen Kern außerhalb des Geldbeutels. Muss das noch mehr werden? Viele Unternehmen predigen Haltung, 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 aber sind letzten Endes vielleicht ein bisschen zu feige, ich darf das so sagen, es auch ehrlich zu kommunizieren.
Also was wir feststellen, absolut, ich muss dir recht geben, es geht nicht darum, eine Haltung zu kommunizieren, um eine Haltung zu haben, sondern es geht darum, was schaffst du wirklich für einen Unterschied, wofür stehst du und woran sollen die Kunden glauben? Also es geht um Glaubwürdigkeit. Und deshalb bin ich nicht dafür zu sagen, okay, wir brauchen mehr Haltungskommunikation, sondern es muss ehrlich sein und es muss erlebbar sein. Jetzt kommen wir zur Customer Experience. Denn Kommunikation ist das eine. Es geht aber darum, auch entlang der sogenannten Customer Journey ja wirklich das auch erlebbar und spürbar werden zu lassen. Von daher Haltungskommunikation nicht um, ja, einfach so. Das bringt's, glaube ich, nicht. Was ich aber wichtig finde, eine Haltung zu haben zum Thema Inflation, zum Thema Klumpenkrise, zum Thema, wie geht's eigentlich der Bevölkerung? Ich glaube, da werden sich Menschen, Konsumenten viel eher abgeholt fühlen, dass man eben nicht nur sagt, okay, heute im Angebot, sondern sagt, okay, wir sind an eurer Seite. Ja, ihr müsst vielleicht die Preise erhöhen. Das wird man nicht out of home machen, schon ganz klar. Aber dass man hier ein bisschen mit Feingefühl wirklich drauf eingeht.
Und vor allem überhaupt drauf eingeht. Ja. Das ist ja was, was uns gerade aktuell sehr fehlt.
Dann vielleicht noch abschließend die Frage, das Thema Inflation ist natürlich, sollten wir auch abhandeln. Das Unternehmen erhöht ihre Butter, ich sage jetzt einfach mal 9%, um die Inflation auszugleichen. Der Konsument, der vor dem Kühlregal steht, dessen Gehalt ist aber nicht um 9% gestiegen. Wie sollte der Butterhersteller diese Preiserhöhung denn dann letzten Endes an ihn kommunizieren oder soll das überhaupt kommunizieren? Fühlt sich der Konsument dann nicht irgendwie verarscht? Einerseits werden die Preise teurer, aber mein Lohn wird nicht um 9% beispielsweise angehoben.
Was du jetzt gerade ansprichst, hat auch was damit zu tun, dass wir ja nicht von dem einen Konsumenten oder dem einen Kunden sprechen, sondern eigentlich von verschiedenen Bevölkerungsschichten. Ich komme wieder zurück zu Hannas Punkt, Know Your Target Group. Wenn man weiß tatsächlich, wo ich häufiger gekauft werde, sind es eher Ältere, sind es eher Jüngere, von der Lifestage her sind die eher junge Familien mit Kindern oder sind die Kinder da schon raus? Ich glaube, dann macht das schon Sinn, entweder zu kommunizieren. Aber wenn wir jetzt bei der Butter bleiben, sorry für dieses Butterbeispiel, dann könnte es tatsächlich auch sinnvoll sein, gar nicht zu kommunizieren, im Sinne von zusätzliche Werte zu kommunizieren, sondern Transparenz, da bin ich ganz für, transparent zu sagen, okay, wir müssen das jetzt leider machen und vielleicht wird es irgendwann wieder zurückgehen. I doubt it, aber es geht darum, Wertschätzung auch dem Kunden gegenüber entgegenzubringen. Und das hört sich jetzt sehr esoterisch an, ist mir durchaus bewusst, aber geht es nicht darum, dass Kunden uns kaufen und davon was haben wollen? Das ist wirklich sehr philosophisch.
Aber es beschreibt doch eigentlich perfekt den Punkt, was ist es mir wert? Und letztendlich, vor allem wenn ich jetzt beispielsweise an eine Markenbutter denke, ist es mir auch die Brand dahinter wert. Also ist es mir genau wert, diese 30 Cent mehr auszugeben, weil ich eben weiß, dass die Brand für das und das steht beispielsweise. Deswegen passt es gut in dem Zusammenhang.
Aber nochmal zu deinem Punkt, weil du sagtest gerade 9%. Es ist gerade bei Butter, deshalb finde ich diesen Punkt. Nein, es sind nicht 9%.
200
sind,
hast du gesagt.
Ja, es ist schon echt krass, was da abgeht. Und soeben wird uns auch was mit Milchfunk passieren. Von daher, ja, ich glaube 9%, weiß ich nicht, ob das so break-even ist. Also da muss man mal schauen, wie sensibel auch die Konsumenten sind. Kommt zurück zu, kenne deinen Konsument. Und mach auch vielleicht mal eine Potenzialanalyse. Wer wird bleiben? Wer wird gehen vielleicht auch? Also wo ist tatsächlich die Churn-Rate vielleicht relativ hoch?
Um das jetzt mal abzumoderieren, ich glaube, die Key-These dieses sehr, sehr schönen Gesprächs mit euch, vielen Dank an der Stelle, ist Know Your Customer, kenne deinen Kunden. Vielen, vielen Dank an der Stelle, auch wenn ich meiner Familie jetzt keine direkte Antwort auf ihre Probleme geben kann. Wir können nicht alle Probleme lösen, aber wir können zumindest mal darüber sprechen und ein bisschen Awareness dafür geben. Auch das Thema Support Your Locals auch weiter vorantreiben, weil ja, das war 2020, das kann man auch jetzt in 2022 noch so machen. Deswegen vielen, vielen Dank euch beiden für das Gespräch.
Danke, ich glaube, wir kommen nochmal wieder.
Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe, ich werde nochmal eingeladen.
Ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da, teilt den Podcast gerne, bewertet ihn und schickt uns Fragen und Feedback. Alle Links und weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Servus und bis zum nächsten Mal.
12cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.